Herzlich willkommen bei Business for Future, dem Podcast für zukunftsorientiertes Wirtschaften. Wir wollen gemeinsam mit euch herausfinden, wie Menschen und Organisationen Verantwortung für gesellschaftliche Herausforderungen übernehmen können.
Und wir zeigen konkrete Beispiele, wie wir mit einer verantwortungsvollen Wirtschaft Zukunft gestalten können. Dafür sprechen wir mit Menschen, die den Mut haben, Dinge in Frage zu stellen, über spannende Visionen und verrückte Alternativen.
Wir sind Hanna Rauterberg und
Franziska Schölmerich.
Und wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Viel Spaß beim Zuhören.
In der heutigen Folge geht es ganz besonders um die politische Verantwortung, die Organisationen haben. Und wir schauen da ganz speziell auf die Personalabteilung oder HR-Bereiche, weil wir das Gefühl haben, dass gerade da ein sehr großer Stellhebel auch für Veränderungen in Organisationen liegt.
Unsere Frage ist heute, welche Rolle kann HR einnehmen, um gegen Rassismus und Diskriminierung im Arbeitskontext vorzugehen? Welchen Beitrag kann HR leisten bei der Stärkung von Vielfalt und Demokratie im Arbeitskontext? Uns beiden liegt dieses Thema ganz besonders am Herzen. Warum geht dir das so, Franzi?
Ja, mich berührt dieses Thema sehr, weil ich mich schon seit Jahren mit auseinandersetze mit dem Thema Diskriminierung und Rassismus. Ich habe selber viel zum Thema Diversity geforscht und mir gehen natürlich wie vielen anderen Menschen auch die Ereignisse in den USA und auch auf der ganzen Welt in den letzten Wochen sehr nahe. Ich habe das Gefühl, dass sich da leider in den letzten Jahren nichts verbessert hat, sondern im Gegenteil viele Dinge verschlechtert haben. Und gerade deswegen denke ich, es ist wahnsinnig wichtig, dass wir auch im Arbeitskontext uns über dieses Thema Gedanken machen. Und deswegen freue ich mich ganz besonders in diesem Fall auf Inspiration von unseren Gästen. Und wie ist es bei dir, Hanna?
Ja, mir geht das Thema auch sehr nahe, unter anderem aufgrund der politischen Entwicklung in Deutschland und in ganz Europa in den letzten Jahren, also die rechtspopulistischen Entwicklungen. Und gleichzeitig war ich mit 15 eine Woche in dem ehemaligen KZ Buchenwald, was mich sehr geprägt hat. Und ich erinnere mich noch sehr genau an eine Schrift, die besagt hat, auf dass die nachfolgenden Generationen ihrer Verantwortung gerecht werden, zu verhindern, dass das wieder passiert. Und ja, diese Verantwortung spüre ich und merke auch, dass ich da aktiv werden möchte, frage mich häufig, wie kann ich das eigentlich tun, und bin überzeugt, dass wir einfach aufgrund der Tatsache, dass wir wahnsinnig viel Zeit in unserem Job verbringen, da auch einen sehr großen Hebel haben. Wie in jeder Folge fassen wir am Ende für euch nochmal zusammen, was wir aus der Folge mitnehmen und welche ganz konkreten Tipps ihr ab morgen umsetzen könnt.
Bevor wir starten, ein kurzer Disclaimer. Wir sprechen heute über politische Verantwortung von Organisationen und unter anderem auch über Rassismus im Arbeitskontext. Und wir möchten gerne vorab klarstellen, dass uns sehr bewusst ist, dass wir als weiße Menschen über dieses Thema sprechen und unsere Perspektive daher natürlich stark eingeschränkt ist. Wir haben in keinster Weise den Anspruch, als Menschen zu sprechen, die selber von Rassismus im Arbeitskontext betroffen sind. Wir haben in dieser Folge einige Themen besprochen und einige Fragen geklärt, aber es sind mindestens genauso viele Themen und Fragen noch offen. Und wir möchten daher diese Folge als ersten Teil einer Doppelfolge verstehen und im zweiten Teil, und daran arbeiten wir gerade schon konkret, ganz bewusst mit Menschen sprechen, die tatsächlich von Rassismus im Arbeitskontext betroffen sind, deren Bedürfnisse, deren Stimme hören, von ihnen lernen und dadurch unsere Perspektive erweitern. Wir sprechen heute unter anderem mit Eva Stock, die seit einigen Jahren das Thema Personal in Deutschland mit ganz viel Leidenschaft vorantreibt. Sie war einige Jahre im Konzern unterwegs und ist mittlerweile bei JobUFO, die angetreten sind, um die Rekrutierung in Organisationen zu revolutionieren. Eva ist Speakerin, Autorin und schreibt einen der erfolgreichsten Blogs zum Thema Personal im deutschsprachigen Raum. Der nennt sich HR is not a crime. Und da hat sie unter anderem im September 2018 einen Blogbeitrag verfasst mit dem Titel Hashtag Wir sind mehr, Verantwortung von HR in Zeiten rechter Abgründe. Darüber und über einige andere Themen möchten wir heute mit ihr sprechen und wir freuen uns sehr, dass du da bist, Eva. Herzlich willkommen.
Ich freue mich auch. Dankeschön.
Unser zweiter Gast ist Jess Koch, Wirtschafts- und Arbeitsjurist, begnadeter Netzwerker und HR-Tech-Botschafter. Du hast in den letzten Jahren in diversen Rollen eine stärkere Auseinandersetzung von HR mit neuen digitalen Möglichkeiten angestoßen, warst Netzwerkmanager, Startups und Projektleiter HR-Netzwerke bei der Deutschen Gesellschaft für Personalführung und hast in einer, wie ich finde, genialen Aktion den Anstoß zur Gründung von Love HR, Hate Racism gegeben. Schön, dass du da bist, Jess.
Vielen Dank, dass ich da sein kann und vielen Dank auch für die Blumen.
Sehr gerne. Wie geht's euch beiden denn heute?
Heute bin ich ein bisschen müde, weil heute war so ein Tag im Remote Office, der wirklich nur gefühlt aus Webkonferenzen bestand. Und man merkt schon, das ist anstrengender, als in Persona zuzuhören über so lange Zeit. Aber ansonsten bin ich gesund und munter und das ist ja auch in diesen Zeiten die Hauptsache.
Bei mir geht's ähnlich, nur umgekehrt. Ich habe das Privileg, dass ich mich eigentlich seit mehreren Wochen strikt an die Distanzregeln halten kann auch und hatte entsprechend wenig Kontakt mit anderen Menschen und bin heute zum allerersten Mal einen Kaffee trinken gegangen mit einer alten Freundin und habe dabei schon gemerkt, dass das mich persönlich jetzt nach der langen Zeit schon auch stresst. Also so eine kleine Sozialphobie hat sich da schon entwickelt in den letzten Jahren. Ich bin jetzt ganz gespannt, wie sich das in den nächsten Wochen, mit den Lockerungen, die wir jetzt erleben, wie sich das dann so auspegelt. Mal schauen.
Okay, dann lasst uns doch direkt einsteigen. In unserem Podcast geht es ja darum, wie Menschen und Organisationen Verantwortung für gesellschaftliche Herausforderungen übernehmen können. Unsere Kernfrage heute ist, welche politische Verantwortung tragen Menschen und Organisationen für die Wahrung bzw. für die Förderung unserer Demokratie in Deutschland? Und uns interessiert eure Meinung dazu und auch eure Einschätzung, wo die Grenzen dieser Verantwortung liegen.
In meinen Augen ist es so, dass Unternehmen ja Teil der Gesellschaft sind und entsprechend auch Akteure in unserem demokratischen System. Und in diesem Sinne haben sie in meinen Augen auch sich einzubringen, den Möglichkeiten, die sie haben. Sei es, dass sie alleine aktiv werden oder den Mund aufmachen zu gewissen Themen oder eben, dass sie sich halt auch vertreten lassen über ihre Verbände. Und solange das in den vorgegebenen Regeln passiert, bin ich da auch mit ganz einverstanden und begrüße jegliches Engagement von einem Unternehmen.
Ich denke, klar, Großkonzerne und der Mittelstand, die sind nun mal die Arbeitgeber in Deutschland. Also haben sie auch eine gesellschaftliche Verantwortung, weil wenn ich da reingucke, habe ich die ganze gesellschaftliche Bandbreite eigentlich als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort vertreten. Das heißt, ich kann mich positionieren als Unternehmen in die eine wie in die andere Richtung. Ich habe sozusagen auch eine Sprachgewalt und eine Stimme. Das haben wir ja auch gesehen. Es gab hier und da Vorstände, die sich klar bekannt haben, wo ist die Grenze. Es ist halt gerade in dem Bereich Rassismus einfach mega schwierig, da so pauschal eine Antwort drauf zu geben. Klar, ich finde, eine Grenze ist überschritten, wenn eine Organisation versucht, in mein Privatleben einzugreifen. Allerdings kann ich ja sagen, hey, wenn ich in meinem Privatleben an rassistischen Demonstrationen teilnehme und das sozusagen offen mache vor einer Kamera und jemand erkennt mich, wie privat ist es dann noch? Und hat sozusagen ein Unternehmen die Möglichkeit, mich darauf zumindest mal anzusprechen? Ich glaube, es ist eine Gratwanderung und es ist aber eine Verantwortung da, dem sich jedes Unternehmen einfach klar sein muss.
In der heutigen Folge geht es uns ja auch vor allem um die Rolle von HR oder Personal in Organisationen. Was ist denn eure Perspektive darauf? Wie politisch ist diese Rolle? Wie politisch sollte sie möglicherweise sein? Und wie wird das aktuell gelebt?
Also ich würde mal sagen, HR hat per se keine politische Aufgabe. Das ist nicht Bestandteil von HR qua Funktion des Jobs. Es ist eigentlich erstmal, wenn man es oldschool nimmt, eine Verwaltungsrolle. Da hat ja theoretisch, sage ich mal, Politik nichts verloren. So. Was ihr jetzt nicht seht, sozusagen in dem Podcast, aber wir sehen uns auch über Video, ist, wie Jess gerade ausrastet. Es gibt einen Unterschied zwischen dem, wie man es per se auslegen kann, zur modernen HR-Rolle. Eine moderne HR-Rolle, und das ist eben Konsens auch unter den HR-Expertinnen, die besteht aus People and Culture. Also es geht nicht nur darum, mehr Ressourcen zu verwalten, sondern es geht eben darum, auch eine Unternehmenskultur zu schaffen. Und deshalb würde ich sagen, natürlich hat HR eine Verantwortung, eine Stellung zu beziehen, eine Position einzunehmen, die einer Unternehmenskultur gerecht wird. Klar ist, ich bin sozusagen als HR in einer Funktion, wo ich etwas mitbestimmen kann und sollte.
Ich bin da gänzlich gegenteilige Auffassung, zumindest in dem Punkt, dass HR per se erstmal keine politische Funktion sei oder wo Politik erstmal so nichts zu suchen hätte. Aber es ist doch so, dass sehr vieles, was auf politischer Ebene diskutiert und auch entschieden wird, passiert im wirtschaftlichen Kontext. HR bekommt ja ganz viele von diesen Gesetzen auf den Tisch. Also ihr erinnert euch, ich glaube 2007 war das, da wurde das AGG verabschiedet. Und was war das Geschrei groß? Also es gab wenig positive Stimmen, aber die HRler im Land fühlten sich komplett überfordert. Und 2015, als hier 100.000 Menschen irgendwie vor unseren Toren standen und rein wollten und auf den Arbeitsmarkt drängen, auch da hat HR natürlich kleine tolle Inseln mal ausgelassen, auch ja irgendwie sehr geächtzt und auch nur dann exekutiert, also ausgeführt. Und in meiner Auffassung sollte HR eigentlich gestalterisch unterwegs sein. Also warum nicht auch dann vielleicht von vornherein irgendwie mit an der Lösung arbeiten und proaktiv die Dinge gestalten? Und insofern ist HR eine für mich schon sehr politische Funktion.
Ich merke, dieses Thema ist bei euch mit ganz vielen Emotionen verbunden und es gab jetzt einige Punkte, in die ich gerne noch tiefer reingehen möchte. Aber erstmal interessiert mich, wie kommt ihr eigentlich zu diesem Thema und woher kommt eure Leidenschaft?
Ich bin quasi politisiert worden Anfang der 90er, als es die Brandanschläge in Mölln und in Solingen gegeben hat. Und das hat mich damals schon sehr aufgerüttelt. Und seitdem, wie ich mich erinnern kann, bin ich an diesem Thema immer dran geblieben. Es war mir immer wichtig, habe mich dann auch sehr stark mit der deutschen Vergangenheit auseinandergesetzt und habe ja auch als Teil meiner Verantwortung gesehen, dafür zu sorgen, dass diese Zeit nie wiederkommt. Mark. Der Richard von Weizsäcker hat das in seiner Rede zum 8. Mai 85 ganz schön gesagt. Es geht ja um diese Verantwortung, die wir jungen Menschen nicht persönlich tragen, aber dass wir alle die Verantwortung dafür tragen, dass eben diese Zeiten nie wieder passieren. Ja, und ich finde, da sollten wir alle, und da bin ich wieder bei HR, egal ob Einzelpersonen, Unternehmen, Unternehmer, HR, Sales, sind wir alle eigentlich aufgerufen, als Teil dieser Gesellschaft unseren Beitrag zu leisten. Ja, dann kam das 2018. Das war ja eine Zeit, die AfD lief auf die 20% zu. Ja, und dann kam die Zukunft Personal.
Yes, kannst du kurz sagen, was die Zukunft Personal ist? Weil das wissen vielleicht einige nicht, die uns gerade zuhören.
Oh, natürlich. Die Zukunft Personal ist Europas größte Messe für Personaler und Personaldienstleister, die da sozusagen zusammenfinden. Die findet jährlich in Köln statt, immer so im September. Ja, und die stand vor der Tür. Mir war es wichtig, auch dort mal die Stimme zu erheben und mir war schon klar, dass das jetzt wahrscheinlich nicht nur freudige Augen oder Staunen auf sich zieht, wenn ich da Stellung beziehe. Eins meiner Lieblings-T-Shirts, die ich immer noch habe aus Jugendzeiten, da steht drauf, Love Music, Hate Fascism, und ich dachte, ach Mensch, großartige Idee eigentlich, machst du doch auch ein T-Shirt, T-Shirts sind doch toll, musst du eh tragen, passt gut zum Cabby. Und habe mir dann irgendwie kurzerhand den Spruch ein bisschen abgeändert mit Love HR und Hate Racism. Das Feedback, gefühlt waren das vielleicht ein Fünftel anerkennende, Mensch, geiles T-Shirt würde ich auch haben, wo hast denn das her, wie bist denn dazu gekommen, Schulterklopfer bekommen. Ich würde sagen mal so, der 3/5 waren sicher so eine Art Gleichgültigkeit, also auch so ein aktives Weggucken, sich nicht damit befassen wollen. Und es gab zwar niemanden, bei mir persönlich gesagt hat, das findet er inhaltlich nicht okay. Ich habe dann aber schon, und das ist dann das verbleibende 1/5 der Leute, hat dann schon auch kritisch darauf hingemerkt, dass eben das doch vielleicht eine Spur zu viel sei in der Meinungsäußerung und dass doch HR eben nicht politisch sei und dass ja sowieso der Arbeitsplatz doch bitte politikfrei bleiben soll und dass das dort nicht zu suchen hat. Und dann kam ein weiteres Event, stand vor der Tür, HR Barcamp in Berlin 2019. Haben wir uns auf dem Barcamp getroffen, haben aus dem Nichts eine Session aus dem Ärmel geschüttelt. Die ist auch komplett überlaufen worden. Also wir haben gemerkt, das Bedürfnis, über das Thema zu reden, ist riesengroß. Wir sind alle T-Shirts losgeworden. Daraus ist dann am Ende die Xing-Gruppe entstanden, dass wir zumindest erstmal ein Forum haben, über das wir uns austauschen können.
Und wie war das bei dir, Eva?
Ja, also ich bin in Zweibrücken aufgewachsen und das war in den 90ern einer der Hochburgen, der Nazi-Hochburgen der Westpfalz. Also ich kannte diese ganze Narrative von die Nazis crashen die Partys. Wir haben uns auch in Schulzeiten sehr intensiv auseinandergesetzt mit unserer Geschichte, mit der deutschen Geschichte, auch ja mit der deutschen Schuld, die ich finde, die wir tragen und die wichtig ist, dass wir das anerkennen, dass sie da ist und dass wir auf dem besten Wege sind, dass es wieder passiert, finde ich einfach beschämend und peinlich. Das kann ich nicht anders sagen. Ich glaube, in so einer Stimmung habe ich diesen Artikel geschrieben und ich hatte ein paar wenige direkte Reaktionen. Ich habe sonst mehr direkte Reaktionen auf Artikel. Da war es eher verhaltener. Dadurch, dass ich auf der Zukunft Personal sehr viele Leute in Persona getroffen habe, haben mich schon sehr viele Leute persönlich darauf angesprochen, wie toll sie das finden. Aber ich glaube, im Internet stehen haben oder so, wollten sie es dann vielleicht doch nicht. Das hat mich überrascht, ehrlich gesagt.
Ja, ich finde das total spannend, was du gerade gesagt hast und auch nochmal Bezug nehmend auf das, was du vorher formuliert hast oder erzählt hast. Yes, du bist ja auf der Personalmesse im Prinzip in einer Mischung aus privat und öffentlicher Person mit diesem T-Shirt rumgelaufen. Und offensichtlich hat das bei einigen Menschen für Kopfschütteln gesorgt, die gegebenenfalls die Aussage Hate Racism blind unterschreiben würden. Die ist ja an sich gar nicht so massiv. Aber gleichzeitig eben der Meinung sind, dass eine solche Aussage im Arbeitsleben nichts zu suchen hat. Ich persönlich finde das etwas schräg, wenn man überlegt, wie viel Zeit wir alle in unserem Job verbringen und dass man hier möglicherweise den größten Impact hat, um etwas zu bewirken. Daher aber auch meine Frage an euch jetzt nochmal, was kann man denn machen, um Menschen hier die Angst auch zu nehmen, sich im Kontext von Arbeit auch politisch zu positionieren und Stellung zu beziehen?
Wir hatten ja ganz am Anfang so dieses Thema, ja, wie politisch ist HR? Und da waren ja Jess und meine Meinung so ein bisschen auseinander. Aber ich denke trotzdem gibt sozusagen diesen Hebel für HR und für jeden Mitarbeiterin, für jeden Mitarbeiter im Übrigen, sich politisch zu positionieren in einem Unternehmen. Nämlich genau dann, und das kenne ich am eigenen Leib, aus dem beruflichen Umfeld sozusagen dazwischen zu gehen, wenn jemand Scheiße labert, in Anführungsstrichen. Man formt ja auch durch die Sprache, die man nutzt, die Welt mit und auch seine eigene Welt. Und ich benutze eben meine Sprache, um auch Leuten mal zu sagen, ich finde das nicht okay, was du sagst. Es ist rassistisch, es ist menschenverachtend und von mir gibt es keinen Applaus für Scheiße. So.
Schöner Satz. Ja, also da sind wir aus dem ähnlichen Holz geschnitzt, Eva. Auch mir fällt es dann sehr schwer, den Mund zu halten. Und ich kann nur sagen, dass es mir nicht immer positiv ausgelegt worden ist, den Mund aufzumachen. Da steht man halt schnell doof da als die Spaßbremse. Jetzt hab dich doch nicht mal so. Zieh da am Ende, wie Eva auch sagte, auch ein bisschen meine Selbstbestätigung, weil das auf das einzahlt, was ich gern sein möchte. Und da habe ich Glück, dass ich auch eine gewisse innere Stärke mitbringe. Glaube oder mein anzunehmen, dass es viele Menschen da draußen gibt, denen es so einfach nicht fällt. Und wir möchten ja nicht ausgeschlossen sein. Und ich glaube, das ist so mit eins der Hauptübel auch in Betrieben, dass wir ganz viel von diesen kleinen Dingen so einfach unten durchgehen lassen. Und eure Frage, was man ja machen kann, wäre genau das Unternehmen eigentlich dort ansetzen und eben all diese Themen, also Rassismus ist das Thema, was wir heute besprechen, aber auch die anderen Themen wie Sexismus ständig und andauernd anzusprechen, also auch selber Stellung zu beziehen. Also wenn ein Unternehmen zum Beispiel sagt, wir spenden 5% der Lohn- und Gehaltssumme an einen Verein wie Exit, dann ist das ja auch ein klares Signal nach innen Richtung Mitarbeiter, wo die Firma steht. Und dann kann es ja die Belegschaft irgendwie dazu bringen, dass man sich mal zu dem Thema austauscht und dass man da wiederkehrende Gruppen macht. Weil was bringt mir das Leitbild im Hausflur, wo Diversity drin steht? Wir leben und zelebrieren Diversity, wenn der einzige aus beider Generation Türkei stammende Mitarbeiter am Band sich ständig irgendwelche blöden Sprüche anhören muss.
Ja, wie du schon sagst, habe ich auch den Eindruck, dass Diversity ganz häufig für Marketingzwecke verwendet wird, in Organisationen sich aber intern nicht wirklich viel ändert und gleichzeitig das Problembewusstsein für Diskriminierung und Rassismus im Arbeitskontext häufig fehlt. Und ich merke das auch an mir selbst, dass ich oft denke, ach ja, ist ja für mich eigentlich kein Thema, das liegt ja bei anderen Menschen. Und gleichzeitig ist mir in den letzten Jahren auch immer deutlicher geworden, dass ich und alle anderen Menschen in Deutschland oder die meisten in einer rassistisch geprägten Kultur aufgewachsen sind, was natürlich mein Denken und mein Verhalten geprägt hat. Ich merke das bei mir zum Beispiel daran, dass ich es ziemlich lange gebraucht habe, um zu verstehen, warum eigentlich diese Frage, wo kommst du her, als allererstes nicht so cool ist. Und ich merke das auch immer wieder bei mir, dass wenn mir jemand von rassistischen Übergriffen erzählt, dass ich im ersten Moment so eine Tendenz habe, das zu verharmlosen, zu überlegen, was könnte eine alternative Erklärung sein und warum war das vielleicht doch nur ein Missverständnis. Und ich glaube, das ist ein ziemlich langer und schmerzhafter Prozess, der sicher nicht immer angenehm ist und der aber umso wichtiger ist, gerade für Menschen, die in solchen Schlüsselfunktionen wie HR oder wie Personalfunktionen in Unternehmen arbeiten. Und daher ist meine Frage an euch, was ist euer Rat an Menschen, die im Personalbereich arbeiten? Welche Fragen sollten die sich stellen, um den ersten Schritt zu machen und sich mit ihrer eigenen Prägung auseinanderzusetzen?
Erste, was mir auf der Seele brennt, wäre, dass sich HR mal selber anschaut, wie diverse ist die HR-Abteilung eigentlich. Ich habe ja 5 Jahre bei der Deutschen Gesellschaft für Personalführung gearbeitet und hatte dadurch das Vergnügen, tatsächlich in viele, viele HR-Abteilungen hier im Lande mal reingucken zu können. Und musste schon leider feststellen, dass HR alles ist, aber nicht divers. Damit, glaube ich, fängt es an, den eigenen Bias, den man hat, auf die eigene Abteilung bezogen, mal zu hinterfragen. Und dann, glaube ich, ein zweiter wichtiger Punkt ist, sich endlich mal den Zahlen, den Daten und den Fakten zuzuwenden. Ich habe das Gefühl, dass sehr viel, gerade in der Personalauswahl in Deutschland, noch über das Bauchgefühl gesteuert wird und dass unsere Auswahlprozesse noch nicht standardisiert in der Richtung sind, dass ich wirklich Bewerber fair vergleichen kann, sondern dass ich dem Bias halt die Tür aufmache, weil ich dem, sag ich mal, blonden, charismatischen, mit 20er wahrscheinlich ganz, ganz anders gegenüberstehen werde als der Muslima, die vielleicht auch 25 ist, aber mit Kopftuch ins Bewerbungsgespräch kommt. Da glaube ich, dann werden andere Sachen bei mir als Recruiter getriggert. Also, dass ich da wirklich mal versuche, meinen Recruiting-Bias erstmal zu erkennen und mir einzugestehen, dass ich einen tatsächlich habe. Eva, was gibt's von deiner Seite?
Also das Stichwort Recruiting-Prozess ist natürlich einer so der Trigger, ja, überhaupt mal das Thema Bias anzugehen. Das überhaupt anzuerkennen, dass man doch gewisse blinde Flecken oder anerzogene Muster vielleicht in sich trägt, da kann man sonst noch so weltoffen und liberal sein. Das ist einfach so, dass wir gerade auch in Deutschland bestimmte Muster anerzogen haben. Aber sich dessen mal bewusst zu werden, ist ja schon mal der erste Schritt. Aber auch, und das finde ich schon wichtig, die tatsächlichen Momente nochmal Revue passieren zu lassen, wo man ein komisches Gefühl hatte oder wo man vielleicht gerne anders reagiert hätte. Wenn ich mir dann nicht überlege, wie will ich es denn beim nächsten Mal eigentlich anders machen, dann werde ich beim nächsten Mal wahrscheinlich wieder so reagieren. Ja? Also das heißt, ich würde mir wünschen, dass HR sozusagen auch ein paar Szenarien für sich durchgeht, um reagieren zu können, wenn der Ernstfall eintritt. Also, was mache ich, wenn ein Mitarbeiter und eine Mitarbeiterin etwas Rassistisches auf Facebook postet? Welche Trainings könnten wir vielleicht auch machen? Und was wollen wir jetzt eigentlich an die Belegschaft ausrollen? Weil in dem Moment, in dem man für sich selbst im HR-Bereich erstmal besprechbar gemacht hat, das Thema, werden ganz viele Dinge aufploppen, die man dann sicherlich sehr gerne auch in das Unternehmen reintragen möchte. Engagierte HRerinnen wollen das teilen, da bin ich mir sicher. Dann ist sozusagen schon mal der Anfang gemacht für mehr Awareness im eigenen Unternehmen.
Auf der anderen Seite, und das müsste sich, glaube ich, auch HR mal fragen, wie gut kenne ich denn eigentlich die Belegschaft? Dass man mit Betroffenen spricht, nicht nur mit den Führungskräften. Vielleicht halt auch einfach mal sagt, ich spreche mit einer bestimmten Gruppe von Menschen und lass die halt mal erzählen. Also das Hinhören ist, glaube ich, genauso wichtig, um überhaupt zu sehen, habe ich da ein Problem oder nicht.
Ich habe euch ja ganz am Anfang die Frage gestellt, wie politisch ist denn eigentlich die Rolle von HR, beziehungsweise wie wird sie heute gelebt? Ich glaube, du, Eva, hast gesagt, es ist eher eine verwaltende Funktion. Deshalb jetzt mal umgekehrt gefragt, was ist denn eure Vision, was ist euer Traum von einer HR, von einer Personalabteilung, die aktiv mitgestaltet und die Verantwortung nimmt, übernimmt, in dem Sinne, wie wir uns das tatsächlich auch wünschen?
Es gibt sehr, sehr viel Öffnung zu Kulturthemen, zu dem Thema, was für ein Unternehmen möchte ich mitgestalten, was ist lebenswerte Arbeit. Also da möchte ich schon nochmal eine Lanze gerne brechen für HR. Aber natürlich muss man sozusagen auch die Grenzen anerkennen von HR, was den eigenen Wirkraum betrifft. Es kann viel angestoßen werden, aber wenn kein breiter Rücken da ist, und das ist nun mal gerade auch Management, Führungskräfte, die sagen, ja, wir stehen dazu, ich stehe da auch mit meinem Namen hinter, auch ich poste Sachen auf LinkedIn, auch ich unterstütze das, dann steht HR sehr schnell auf verlorenen Posten da.
Ich könnte da wunderbar reingrätschen. Ich glaube, das ist ja auch so generell die Frage bei HR. Also bleibe ich bei meinen Leisten oder wachse ich auch mal über mich hinaus? Und für dieses über sich hinauswachsen muss HR tatsächlich diese Grenzen hin und wieder auch einreizen, um bemerkbar zu werden. Push the boundaries und auf der anderen Seite schau, ob du dafür die richtigen Leute hast. Da, glaube ich, ist HR tatsächlich unterm Strich immer noch sehr schlecht aufgestellt. Weil es sind halt sehr wenig Nonkonformisten in HR zu finden. Es sind wenig Menschen dort, die es lieben, den Mund aufzumachen, auch einfach mal quer zu liegen, die damit gut leben können, die nicht everybody's darling sein möchten, also sich mit allen gut verstehen. Davon gibt es in HR leider, finde ich, viel zu wenige. Und die braucht es aber, um in so eine gestalterische Rolle reinzukommen. Und das ist auch mein Zielbild von HR.
Mir brennt noch eine Frage unter den Nägeln, und zwar die Frage nach Algorithmen oder künstlicher Intelligenz im Personalbereich. Wir sehen einerseits, dass das ein immer größeres Thema wird und immer mehr Organisationen tatsächlich solche Algorithmen einsetzen. Und gleichzeitig sehen wir, dass diese Algorithmen bestehende diskriminierende Tendenzen von Menschen replizieren oder im schlimmsten Fall sogar noch verstärken. Beispielsweise hat Amazon, nachdem sie Algorithmen in der Bewerberauswahl eingeführt haben, zum Großteil weiße Männer eingestellt, was daran liegt, dass diese Algorithmen mit Daten trainiert wurden, die von Menschen gemacht wurden und die natürlich alle vielleicht auch unbewussten Vorurteile von diesen Menschen mit einschließen. Das heißt also, diese Algorithmen sind alles andere als objektiv oder neutral. Und meine Frage ist, was ist euer Rat an Menschen, die im Personalbereich arbeiten und die es jetzt mit Algorithmen oder auch mit künstlicher Intelligenz zu tun bekommen? Was sollten die beachten?
Mein Rat ist erstmal, sich anzugucken, ob man es überhaupt mit einer künstlichen Intelligenz zu tun hat. Also der Mensch ist, glaube ich, noch gar nicht so weit, und in dem Falle ja auch der Bewerber, die Bewerberin ist noch gar nicht so weit, dass er oder sie sagt, ich lege meine Zukunftsaussichten sozusagen in die Hände eines Algorithmus und fühle mich gut damit. Also ich bin noch sehr vorsichtig mit dieser Technologie. Da sollte man mehr Research betreiben an den Stellen und da eben sehr genau schauen, bevor das tatsächlich flächendeckend losgelassen wird auf die Bewerberin.
Ja, genau. Wenn am Ende, so würde ich das machen, ein Mensch tatsächlich nochmal drauf guckt und weiß auch, was er sucht und auch vielleicht sich seiner Biases bewusst ist, das wäre für mich das ideale Herangehen. Aber auf der anderen Seite muss ich doch auch mal schauen, die jetzigen Rekrutierungswege sind ja nicht weniger fehlerfrei.
Ja, das stimmt. Ich denke auch, dass die bisherigen Wege nicht fehlerfrei sind. Und genau da liegt, glaube ich, eine große Chance, es besser zu machen mit der Unterstützung von Algorithmen oder künstlicher Intelligenz. Ich denke, da haben wir eine große Chance, ganz sorgfältig die Datensätze auszuwählen, die wir nutzen, um Algorithmen beispielsweise zu trainieren, beziehungsweise erstmal auch solche Datensätze zu erstellen, die möglichst bessere Auswahlentscheidungen treffen als Menschen und dann natürlich auch diese Algorithmen in ganz umfassenden Testdurchläufen zu überprüfen und zu schauen, okay, was verändert sich denn, sobald die Empfehlungen aussprechen können oder sobald die zumindest in Kombination mit Menschen zu Rate gezogen werden. Und ich glaube, es ist da auch ganz wichtig, interdisziplinär zu arbeiten. Das heißt also, die Entwicklung solcher Algorithmen nicht nur Menschen aus der IT zu überlassen, sondern wirklich da mit gemischten Teams aus der Psychologie, aus der Soziologie, aus der Ethnologie und so weiter zusammenzuarbeiten, um da möglichst auch in dem ersten Schritt schon viele Perspektiven mit reinzubekommen.
Ja, ich fürchte, wir müssen tatsächlich so langsam zum Abschluss kommen. Was mich noch interessieren würde, ist, was braucht ihr denn, damit Love HR, Hate Racism so richtig durch die Decke geht? Was wünscht ihr euch vielleicht auch von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern?
Dass sie sich melden, und das tun sie dann am besten über unsere Seite, das ist www.hrrespect.de. Dort findet ihr dann auch, warum gibt es die Gruppe, was haben wir vor, wo wollen wir hin. Kauft euch dann bestenfalls in großen Stückzahlen das T-Shirt, postet es auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook, gerne auch auf LinkedIn, und ja, positioniert euch mit eurer HR-Abteilung, positioniert euch als HRler. Sagt, dass ihr für eine Welt ohne Rassismus eintreten wollt. Und dann lasst uns gemeinsam gucken, wo uns die Reise hintreiben kann.
Und da möchte ich nochmal ergänzen, weil sich das jetzt so ein bisschen werblich angehört hat. Also wir machen damit gar kein Geld. Das ist mir persönlich sehr wichtig und ich glaube allen anderen in der Gruppe auch.
Genau, wir wollen wirklich HR ein Stück weit ja aus der Reserve locken. Wir wollen aber auch, und davon glaube ich, gibt es eine ganze Menge. Also wie Eva das damals auch in ihrem Blogbeitrag geschrieben hat, wir sind mehr. Wir wollen dieser Mehrheit auch eine Stimme geben und dazu helfen, dass man diese Stimme artikulieren kann und dass man darüber dann über dieses Projekt merkt, dass man gar nicht alleine ist und dass man so vielleicht neue Verbündete findet und dass daraus ganz viel entstehen kann.
So, und wir haben jetzt noch eine allerletzte Frage für euch, und das ist die Frage, was begeistert euch gerade in dieser Welt?
Was mich gerade begeistert ist, wie wir bei all dem Schlechten, was gerade auch passiert und dort ist, wie wir gemeinschaftlich diese Corona-Krise wuppen. Das macht mich tatsächlich gerade wirklich glücklich.
Mich begeistert, dass ich merke, dass viele HR-Communities extrem aktiv sind, sich viel helfen, viel unterstützen, also ganz viel mein, dein und so, das fällt weg, sondern es ist eher so dieses Gefühl, unser, lasst uns gegenseitig helfen, lasst uns gemeinsam was wuppen. Corona darf gerne gehen, aber dieses Gefühl darf gerne bleiben.
Vielen Dank, dass ihr dabei wart in unserer zweiten Folge und vielen Dank auch für den Mut, den ihr mir auf jeden Fall nochmal mitgegeben habt, wirklich aufzustehen für die Dinge, die uns wichtig sind.
Gerne.
Ja, danke euch.
Wow, spannendes Gespräch mit Eva und Jess. Wie ist es dir ergangen, Franzi, und vor allem, was hast du mitgenommen daraus?
Ich glaube, der erste Schritt ist, in die Reflexion zu gehen und darüber nachzudenken, welche Privilegien jeder von uns hat und wie die den bisherigen Lebensweg beeinflusst haben. Da findet man ganz viel unter dem Stichwort Critical Whiteness und wir werden dazu auch noch mal ein paar Links in die Shownotes packen.
Wir können unsere Sprache überprüfen, denn wir wissen ja alle, Sprache steuert auch unser Denken. Und was aber uns vor allem auch ganz wichtig ist, dass wir Menschen befragen, die von Diskriminierung betroffen sein könnten, wie es ihnen denn damit geht und wirklich ein ehrliches Interesse zeigen und einfach wirklich zuhören.
Und wir wissen selbst, dass wir da noch besser werden können, da wir in dieser Folge ausschließlich mit weißen Menschen gesprochen haben. Wie anfangs erwähnt, werden wir im zweiten Teil dieser Doppelfolge Menschen zuhören, die sich mit Rassismus im Arbeitskontext auseinandersetzen und diesen auch selbst erleben. Wenn ihr uns für den zweiten Teil dieser Folge Fragen mitgeben möchtet, schickt uns bitte eine E-Mail an businessforfuture@posteo.de. Ja, der Satz, der mir im Kopf hängen geblieben ist, ganz besonders ist dieser Satz, kein Applaus für Scheiße. Ich finde, das bringt es total gut auf den Punkt und ich glaube, das ist was, wo jeder von uns ab morgen oder ab heute Nachmittag dazwischen gehen kann, wenn ihr im Büro seid und ihr mitbekommt, dass Menschen andere diskriminieren oder rassistische Witze machen und so weiter. Also da wirklich für aufzustehen, dazwischen zu gehen und zu sagen, das finde ich nicht okay, so wie Eva eben beschrieben hat. Das finde ich einen ganz wichtigen Tipp.
Und manchmal ist man sich ja auch gar nicht seiner eigenen diskriminierenden Denkmuster oder Verhaltensmuster bewusst. Also vielleicht freut sich der Kollege oder die Kollegin auch, wenn wir sie freundlich darauf hinweisen. Mir würde es auf jeden Fall so gehen.
Was ich auch spannend finde, ist diese Idee, verschiedene Szenarien durchzuspielen als einzelne Person, aber natürlich auch als HR-Abteilung. Beispielsweise zu überlegen, was mache ich denn, wenn ich jetzt merke, ein Kollege von mir postet rassistische Inhalte auf Facebook beispielsweise. Und da denke ich, dass wir alle nicht sofort perfekt reagieren werden, aber sich dann wirklich auch die Zeit zu nehmen und zu überlegen, okay, wie möchte ich denn beim nächsten Mal reagieren? Und da auch nicht so streng zu sich selbst zu sein, aber immer wieder zu überlegen, das ist natürlich ein längerer Prozess, wie könnte ich beim nächsten Mal besser reagieren und was nehme ich mir vor für die nächste Situation.
Besonders spannend fand ich auch die Erkenntnis, dass ja sowohl Eva als auch Jess sich durchaus positioniert haben, einerseits mit dem T-Shirt, andererseits aber auch mit dem Blogbeitrag und gar nicht nur positives Feedback bekommen haben. Im öffentlichen Raum, im direkten Kontakt dann hingegen aber ganz viel Zuspruch und ja auch dieser Workshop, den sie veranstaltet haben, sehr gut besucht war. Das heißt, vielleicht gibt es da auch so eine gewisse Vorsicht noch, sich öffentlich dazu zu bekennen, dass das ein Thema sein könnte. Und gleichzeitig merken wir aber eben, es ist schon was, was ganz viele Menschen umtreibt. Also deshalb gehe ich schon davon aus, wenn man es anspricht, wenn man was anstößt dazu, dass man definitiv auch Mitstreiter findet und Mitstreiterinnen.
Das habe ich in den letzten Wochen tatsächlich auch bei uns in der Organisation erlebt, dass wir in einem Termin, wo wir alle virtuell zusammengekommen sind, darüber gesprochen haben, wie wir als Organisation eigentlich jetzt reagieren wollen darauf, was in den USA passiert ist und da ganz viele Ideen zusammenkamen und im Nachhinein einzelne Menschen mir gespiegelt haben, dass sie sehr belastet waren von den Ereignissen der letzten Wochen und gleichzeitig aber gedacht haben, das hat ja eigentlich erstmal im Arbeitsalltag nichts zu suchen und dann total davon berührt waren, zu sehen, dass es anderen auch so geht und es toll fanden, sich da mit anderen austauschen zu können und dann wirklich ja Aktionen zu starten.
Ein letzter Punkt, über den wir beide auch kritisch diskutiert haben, war die Frage, ob man nicht eigentlich auch als Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin insofern Impact erzeugen kann, dass man sagt, ich arbeite nicht für ein Unternehmen, in dem die höhere Management-Ebene ausschließlich aus alten weißen Männern besteht. Frage an euch, wie seht ihr das? Ja, und in der heutigen Folge ging es ja vor allem um die Frage, was kann HR tun? Deshalb auch da jetzt nochmal die Frage an dich, Franzi, was sind denn unsere Tipps und Tricks?
Erster Schritt auch hier wieder Reflexion bzw. Selbstanalyse, zu gucken, wie ist denn eigentlich unser HR-Bereich aufgestellt, wie unterschiedlich sind wir, wie gleich sind wir, welche Biases haben wir, die uns vielleicht auch nicht immer bewusst sind, wie können wir die sichtbarer machen und wie können wir mehr Perspektiven innerhalb unseres HR-Bereichs integrieren.
Zweiter Punkt wäre aus unserer Perspektive, sich auch wirklich öffentlich zu positionieren, an Demos teilzunehmen, in Social Media Stellung zu beziehen oder auch zusammen zu einer Demo zu gehen.
Und dann ist es natürlich ein weiterer Stellhebel, dass man bestimmte Workshops oder Dialogveranstaltungen oder Entwicklungsprogramme zum Thema Umgang mit Diskriminierung und Rassismus im Arbeitskontext organisiert. Und das kann ein Teil der Personalentwicklung sein oder des Personalentwicklungsprogramms, was in eurem Unternehmen steht.
Das Thema Recruiting ist natürlich auch zentral. Hier wäre es besonders wichtig, auf diskriminierungssensible Stellenanzeigen zu achten, sprich zum Beispiel genderneutrale Sprache oder Verzicht auf Fotos und so weiter. Auch dazu gibt es sehr viel ganz tolle Informationen. Wir posten euch die Links dazu ebenfalls in den Shownotes. Einer der wichtigsten Punkte, wie wir finden, ist es, eine Kultur der Offenheit zu schaffen und des Dialogs, in dem wir gemeinsam in den Austausch gehen, sowohl wie geht es mir als eine Person, die von Diskriminierung betroffen ist, als auch wie geht es anderen Menschen, die sich unsicher fühlen daran, ob sie möglicherweise diskriminieren. Also das Wichtigste ist eigentlich wirklich, dass wir miteinander reden. Aber natürlich auch, dass es klare Prozesse gibt, wie ich ein diskriminierendes Verhalten, wenn ich es beobachte, zum Beispiel auch zur Sprache bringen kann oder melden kann.
Ja, wie immer freuen wir uns natürlich total über eure Rückmeldung, über euer Feedback, über Fragen, die ihr uns mitgeben möchtet und natürlich über eure Bewertungen. Ihr könnt uns mittlerweile auch bei iTunes bewerten und Kommentare hinterlassen. Darüber freuen wir uns sehr und sagen bis zum nächsten Mal.